Unternehmer-Jam-Session. Unternehmer-Jam-Session, das letzte Einhören, das sechste Spice Girl, doch das Silicon Valley hat uns Gas geleitet. Mit dieser Line von Use You aus dem gemeinsamen Collabo-Album mit Edgar Wasser und Fatoni. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, der Erfolg in den USA hatte. Und zwar ist er ausgewandert in die USA. Wieso, weshalb, warum? Darüber sprechen wir im Real Talk. Wir sprechen natürlich auch darüber, welche Unternehmen er gegründet hat, was es mit den Küstenkumpels auf sich hat und welche wunderbare Mission dahinter steckt. Wir sprechen über Herausforderungen im unternehmerischen Kontext. Wir sprechen über Mut. Wir sprechen über den Vergleich von Entrepreneurship in den USA und in Deutschland, darüber, dass in den USA Unternehmer wirklich Rockstars sind und wie es vielleicht unserer Wahrnehmung nach hier in Deutschland ist. Jay-Z wird mal wieder zitiert in diesem Zusammenhang. Und ja, wir sprechen noch über so vieles mehr, unter anderem, warum es auch so wichtig ist, immer wieder Zeit mit seinen Liebsten und seiner Familie zu verbringen. Auch das eine wunderbare Anlehnung an die letzten Podcast-Folgen mit Lars Ament und seinem Buch Coming Home. Und auch mit Lars Ament habe ich ja über Jay-Z gesprochen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem Real Talk mit Malte. Und dort erfahrt ihr auch, warum alles mit einer Möwe begann. Viel Spaß und direkt rein. Jetzt geht's los.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Geil, Malte, dass es geklappt hat.
Ja.
Hier bei diesem herrlichen Sonnenschein.
Absolut.
Ich saß ja schon draußen und hab gedacht, oh shit, ich habe total Bock, wie immer, Podcast aufzunehmen. Aber ich hatte gerade schon draußen gesagt, wenn das Wetter so geil ist, schwindet manchmal die Motivation, was jetzt nicht dazu führen soll, dass das jetzt nicht eine geile Podcast-Folge wird. Jetzt wird es erst recht eine geile Podcast-Folge.
Ja, ich freue mich richtig. Also es wäre natürlich schön gewesen, es jetzt draußen in der Sonne aufzunehmen, aber das ist natürlich, sage ich mal, von einem Lautstärkepegel hier in der Stadt natürlich ein bisschen anders. Aber ich freue mich wirklich. Also die Sonne motiviert einen ja immer, die Frühlingsgefühle sind da. Da wird einiges Gutes heute rauskommen.
Absolut, bin ich mir sicher. Du bist ja schon hier reingekommen und hast als erstes gesagt, wow, da ist das Piratenschiff. Das Playmobil-Piratenschiff ist von der lieben Niki, die hatte mir das zum 50. Geburtstag geschenkt und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben, also nicht, weil du auf der Geburtstagsparty warst, sondern weil du Niki vertreten hast auf der Skillshift Night. Sie hätte ja eigentlich, du hast ja ihren Slot sozusagen bekommen.
Genau, ich hab den geerbt und das war wirklich ein super cooles, klasse Event auch und war, ich glaube, 3 Tage vorher oder so, was war übers Osterwochenende. Ostermontag hatte ich dort Bescheid bekommen, Malte, wir bräuchten jemanden, hättest du Zeit? Und dann ging das los und klar, Piratenschiff fällt mir natürlich immer auf, bin in der Spielwarenindustrie und ich habe kurz bevor ich losgefahren bin, dass wir uns hier treffen, Thorsten, habe ich noch auf der Schaukel gesessen. Und ich sage halt immer, never stop playing. Du musst immer die Verbindung zu deinem inneren Kind halten. Und das
absolut
ist ganz, ganz wichtig.
Ja, da könnten wir jetzt direkt deep reingehen.
Let's do it.
Ich würde es aber gerne ein bisschen aufrollen, damit die Zuhörenden dich auch mal kennenlernen und mal so ein bisschen in deine unternehmerische History reingehen und auch in deine Persönlichkeit dadurch reingehen. Ist ja eigentlich nie so voneinander getrennt. Und einfach mal wissen, was hat dich grundsätzlich mal motiviert zu sagen, ich möchte mich selbstständig machen und was waren so die ersten Schritte und wo bist du heute?
Ja, ich glaube, dazu muss ich noch mal ein bisschen vorher ausholen. Also ich hatte immer schon so ein bisschen die Idee gehabt, wäre doch mal cool, irgendwas Eigenes zu machen und habe aber wirklich die klassische, naja, ich will jetzt nicht sagen Karriereleiter in Deutschland erklommen, aber schon so, wie man sich so vorstellt, raus aus der Schule, rein ins Studium, wobei ich sagen muss, es war tatsächlich nochmal so ein guter Schicksalsfügung, dass ich tatsächlich überhaupt noch studiert habe, weil ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf Schule. Das war mir immer alles so theoretisch und ich wollte irgendwie immer was Praktisches machen, irgendwo anpacken, rein ins Arbeitsleben und hatte da eigentlich schon eine, einen Ausbildungsvertrag unterschrieben bei Dr. Oetker zum Informatikkaufmann. Okay. Und dann bin ich vom Bund eingezogen worden. Damals gab es noch sowas wie die Wehrpflicht, soll ja wiederkommen, wo ich eigentlich absolut dagegen bin, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber da bin ich eingezogen, war 9 Monate beim Bund und habe dann über die Kameraden kennengelernt, die ja von quer aus der Republik kamen, das Thema duales Studium. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Hatte mir vorher keiner gesagt, dass so etwas eine Option ist, wie das dann immer so ist. Entweder machst du Studium oder gehst in die Ausbildung. Und da habe ich von diesem dualen Studium erfahren und habe mich dann nochmal selektiv wirklich nur auf duale Studiengänge beworben. Und bin dann in Hamburg gelandet, nur der HSV. Glückwunsch zum Aufstieg nach 7 Jahren. Bin dann in Hamburg gelandet bei der Deutschen Telekom, bei T-Systems im dualen Studium, habe Wirtschaftsinformatik studiert.
In welchem Jahr sind wir da ganz grob?
Da sind wir bei 2004. 2004 okay. Habe ich angefangen, bin dann 2008 fertig geworden, bin danach zum ersten Job, klassische Konzernschiene, habe meine Seele verkauft, bin nach Düsseldorf gegangen, war dann 3 Jahre und bin dann 2011 in die Staaten ausgewandert. Meiner damaligen Frau, die hatte da einen Job bekommen und wir sind eigentlich auf ein 2-Jahre-Programm rübergegangen. Und da ist das dann mit der Selbstständigkeit entstanden. Ne? Und zwar im Prinzip so ein bisschen, weil mir keiner wirklich eine Chance gegeben hat.
Also du bist quasi ohne berufliche Perspektive rübergegangen, weil deine Frau, damalige Frau, hatte das Jobangebot und du hast einfach gesagt, der Liebe wegen, klar, ich komme mit, ohne jetzt zu wissen, was du da jetzt beruflich machst.
Genau. Ne? Ja, okay. Also sie hatte eine Stelle, sie hatte ihren Doktor in Hamburg fertig gemacht und hatte dann einen sogenannten Postdoc Abroad von der Deutschen Forschungsgesellschaft und da eine Stelle dann in San Diego bekommen. Wie gesagt, war zunächst für 2 Jahre befristet und ich bin ja wirklich ohne Perspektive einfach mal mit. Hab gesagt, okay, cooles Programm, 2 Jahre. Wenn alles schief geht, spreche ich auf jeden Fall ein besseres Englisch. Mhm. War ja noch jung zu dem Zeitpunkt und einfach mal gucken. Ne? Und habe mir halt auch ich hatte die Vorstellung gehabt, hast eine super gutes Studium von einer guten Hochschule, hast sehr viel Berufserfahrung von Abteilungsleiterebene, also war absolut High Flyer in dem jungen Alter schon und kommst dann quasi in die Staaten, wo der wird dir vorgespiegelt so, ja, dein deutscher Studienabschluss ist erstmal gar nichts wert, das kennen wir hier nicht und deine deutsche Berufserfahrung, die kannst du dir auch sonst wo in die Haare schmieren, du steigst hier ein als Entry-Level.
Ja, kann ich gerade noch was zu fragen, zu deinem Entschluss da einfach mitzugehen, warst du schon immer so geprägt, dass dir, ich sag mal so, Ungewissheit nichts ausgemacht hast, dass du einfach gesagt hast, let's do it, du hast ja gerade so gesagt, okay, was ist das Schlechte, was mir passieren kann, ich spreche besser Englisch, ist ja eigentlich was Positives direkt, so auch vom Mindset her so zu denken, okay, selbst das Schlechteste, was mir passieren kann, ist was Gutes. Ne, ich spreche besser Englisch, aber warst du schon immer so geprägt und weißt du, wo das herkommst, dass du gesagt hast, du siehst jetzt nicht das Risiko, sondern eher eine Chance dahinter oder lässt dich einfach auf dieses Abenteuer ein? Ne? Das Leben wird schon so kommen, wie es ist und im Regelfall ist es immer für dich. Gibt es ja auch diesen Spruch. Mhm. Aber warst du schon immer so gepolt und weißt du, wo es herkommt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob ich schon immer so gepolt war, aber ich war irgendwie, ob es das Ungewisse der Reiz war oder es einfach mehr der Reiz war, was Neues, was anderes, was Größeres zu sehen. Also mir war relativ schnell klar, ich möchte raus aus Kassel, ich möchte die Welt sehen. Das war dann Hamburg, das war das Tor zur Welt. Danach, nach 4 Jahren dort weg nach Düsseldorf, auch wieder was Neues. Und dann nach 3 Jahren Düsseldorf. Also es war nicht so, dass es mir nicht gefallen hat und alles, aber es war irgendwie immer irgendwas, es muss doch mehr geben, ne? Da muss doch noch was anderes sein. Und das ist so eine Empfehlung, die ich auch immer, ich arbeite viel mit Studenten zusammen oder auch mit Schülern und sage immer, das Erste, was du machen musst, so früh wie möglich raus quasi aus deiner heimischen Umgebung, wo du aufgewachsen bist. Ne? Setz dich neuen Inspirationen, setz dich neuen Umgebenheiten aus. Das ist da wirklich, wo du wächst. Das ist da, wo dein Mindset erweitert wird.
Okay, cool. Also teile ich zu 100%, auch wenn ich damals, ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, weil es so war, wie es ist, nicht so agiert habe. Also mir hat in der Kindheit ganz oft der Mut gefehlt, solche Entscheidungen zu treffen, weil ich hatte, bei mir war so der Punkt, ich habe Basketball gespielt, bin auch zufällig hingekommen, wurde dann von außen betrachtet relativ gut, habe auch so Auswahl gespielt und stand dann vor der Entscheidung, um den nächsten Schritt zu machen, hätte ich von Nordhessen nach Südhessen gehen müssen, ne? Oder Mittelhessen nach Gießen, Frankfurt, da wo es auch also Bundesligamannschaften gibt. Und die Vereine hatten auch Interesse an mir, also die Jugendvereine, weil die halt Potenzial gesehen haben. Und da hat mir echt der Mut gefehlt. zu sagen, geil, ich mach das jetzt.
Ne. Ja, ich glaube, man braucht manchmal halt auch so, gerade in jungen Jahren, irgendwie so einen externen Faktor, der einen pusht und das auch das so ein bisschen die Entscheidung abnimmt. Ne? Ich sag mal, in jungen Jahren ist halt schon, man fühlt sich zu Hause ja, wenn es doch irgendwie eigentlich alles passt und klappt, dann ist es auch schwer, diesen Schritt zu machen. Und wo du das gerade so ansprichst, Thorsten, was mir jetzt so wirklich auffällt, habe ich schon mehrfach drüber nachgedacht, aber es kommt jetzt auch gerade wieder so hoch, ist so, was mich sehr geprägt hat, war, dass ich mit, boah, wie alt war ich da gewesen sein, 15, 16 oder so etwas, die Chance hatte, so ein Highschool-Austauschjahr in den USA zu machen. Und habe das dann damals nicht gemacht. Selbst habe ich mir wahrscheinlich die Ausrede gegeben. Ja, du hast jetzt hier eine Freundin, willst die Beziehung nicht aufgeben und so etwas alles. Ne? Und long story short, auf jeden Fall bin ich dann dort nicht hingegangen, obwohl eigentlich alles klar gewesen wäre, hätte alles geklappt und ich hätte das machen können. Habe das nicht gemacht und das war dann im Prinzip für mich so, was mich wohl für den Rest des Lebens auch geprägt hat, so eine Chance, so etwas lässt du dir nicht nochmal entgehen. Ne? Das ist halt einfach so, wo ich, dann war die Chance nach Hamburg und ich wäre eigentlich mit der Freundin, weswegen ich den Austausch nicht gemacht habe, wären wir zusammen in Bielefeld gelandet bei Dr. Oetker. Und da habe ich ihr dann gesagt, so, ich habe mich jetzt doch anderweitig entschieden, ich gehe jetzt zum Studieren nach Hamburg. Ne? Ich sag mal, die Beziehung hat dann noch gut ein halbes Jahr gehalten, aber dann war es dann auch vorbei und es war ein neuer Lebensabschnitt. Ne? Also das war schon in jungen Jahren, hat mich das sehr geprägt und ich sag mal auch das Thema USA, als wir dann zusammen rübergegangen sind, das, glaube ich, hätten wir beide auch nicht einzeln gemacht. Ne? Das war, man braucht da halt auch jemand. Entweder sind es die Umstände, ein neuer Job oder so etwas, was einem bringt. Aber ich sag mal, die wenigsten springen ja wirklich in absolut eiskaltes Wasser, ohne zu wissen, was passiert. Ne? Also entweder wird man da hingezogen oder man springt mit jemandem zusammen.
Ja, ist eine witzige Parallele, weil bei mir war ähnliches Alter jetzt wie bei dir. Und ich würde auch sagen, rückblickend betrachtet habe ich dann, glaube ich, damals für mich gar nicht so bewusst die Entscheidung getroffen, sowas lasse ich mir nicht nochmal entgehen. Es war eher so ein bisschen unterbewusst, dass ich dann, weil irgendwann war es dann auch wirklich so, dass ich bin dann auch nach Köln gegangen und so, da hatte ich jetzt nicht mehr so das Ding, also diese, dass mir der Mut für solche Sachen gefehlt hat, vielleicht einfach unterbewusst, weil ich gemerkt habe, oh, schade eigentlich.
Ja, ich glaube, das ist dann einfach viel, was unterbewusst dann passiert und so etwas alles. Und naja, je häufiger man solche Sprünge macht, je häufiger wird das ja dann auch im Prinzip die Komfortzone, die sich ausgedehnt hat. Ne? Das ist dann immer so interessant und das ist ja auch jeder eigen und sehr speziell. Ne? Absolut, ich meine, auf dem Vortrag, wo wir uns kennengelernt haben, ich glaube, meine Hauptbotschaft war ja da, geh raus aus deiner Komfortzone. Ne? Aber die Komfortzone eines jeden anderen ist komplett individuell.
Absolut.
Ja. Ich sage immer so, was wenn Leute mich wahrscheinlich angucken und ich sage, ich muss mehr aus meiner Komfortzone raus, die würden mein Leben quasi komplett außerhalb ihrer Komfortzone erstmal komplett einordnen.
Ja, aber ich hatte dich gerade ein bisschen rausgebracht. Also du bist in den USA angekommen und dir wurde gesagt, pass mal auf, deine ganze Ausbildung und so ist ja alles ganz schön, aber hat hier jetzt nicht den Wert vielleicht, wie es in Deutschland hat. Und dann standst du da und hattest erstmal...
Genau,
ne? Kein Job, also, offensichtlich.
Ja, war wirklich so, ne? Wo du halt dann, und ich sag mal, das ist ja auch was für viele Immigranten in Deutschland momentan der Fall ist, dass du eigentlich kommst und du kannst etwas, aber jeder sagt dir, nö, du kannst nichts. Ne? Und da war dann so ein bisschen A, beim Ego gepackt und B, dann auch so ein bisschen, jetzt ist eigentlich mal die Chance, so selbst was zu machen. Ne? Und das ist so, hab dann gemacht, was jeder gute Berater natürlich macht. Geh, vernetzwerke dich und frag einfach mal, was die Leute so für Probleme haben. Ne? Und wie kannst du helfen? Und bin da halt dann auf diverse Networking-Events gegangen in San Diego und hab ja Wirtschaftsinformatik studiert und auch in dem Bereich gearbeitet. Und dann das erste Startup wirklich gegründet, wo wir... ja, Inventarmanagement-Lösungen aus der Cloud angeboten haben, war ein ganz, ganz heißes Teil damals. Cloud Computing kam gerade erst raus und heutzutage würde man von SaaS sprechen und das war dann im Prinzip so das erste Startup, was sehr gut angelaufen ist und auch so, ja, für die ersten paar Jahre dann auch so die Rechnung bezahlt hat, dann später als ihr Visa dann ausgelaufen ist über die Forschungsstelle, das über das Startup dann das Visa finanziert haben, bis schlussendlich zur Green Card.
Mit wem hast du das Startup? Hast du das alleine gegründet?
Genau, das Startup war alleine gegründet und das lief dann auch sehr gut an und habe da sehr, sehr viel einfach gelernt, wie ja generell erstmal Unternehmensgründung ist, und mir war gar nicht so bewusst, was eigentlich Startup in dem Moment beheißt und so etwas alles. Ne? Für mich war das erstmal, okay, du baust so ein eigenes kleines Consulting-Klitsche auf und verkaufst ein bisschen Software nebenher. Heutzutage würde ich das natürlich alles ganz anders machen, und was natürlich dann auch der Fall war, es war dann ein Startup, was immenses Funding hatte mit Grants vom NIH, also der, wie soll man hier sagen, dem im Wirtschaftsministerium oder Gesundheitsministerium, das dahinter stand, aus der Bay Area mit einem Businessmodell und alles komplett durchdacht, und Investoren, die, sage ich mal, haben uns dann im Prinzip an die Seite gepusht, sodass ich teilweise bei meinen Kunden saß und sage, das ist unsere Lösung, das kostet dich Summe X, und hier gibt's diese Plattform, die ist für dich im ersten Moment erstmal komplett kostenlos, sogar eigentlich auch besser als unsere Lösung und wahrscheinlich auch nachhaltiger, weil die haben eine Riesenmenge Funding, die können das offen halten, und das ist dann auch irgendwann schwierig, das zu verargumentieren, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon einige Bestandskunden, die dann auf der Plattform drauf waren, und das hat dann immer so die Rechnung und alles bezahlt, bis ich dann wirklich 2014 mit der Idee dann plötzlich aufgeschlagen bin, und da ging es dann halt um das Thema Spielzeug und vor allem um das Thema Stofftiere aus recycelten Plastikflaschen, ne? Und das ist im Prinzip so eine klassisch inspirierende, witzige Gründergeschichte, saß auf der Couch, und für mich war, Kalifornien irgendwie immer so das Land der grünen Revolution, ne? Das mag mit Platz zu sprechen. Das ist dort, wo die Welt sich verbessert. Dort sind alle zukunftsträchtigen Unternehmen. Alle sind grün, alle recyceln, alle umarmen morgens einen Baum, wenn sie aufwachen, ne? Wie man sich halt so Kalifornien vorstellt. Alle sind so Hippies. Und was mich halt wirklich da schockiert hat, war wirklich der immense Konsum von Einwegplastik, ne? Fast forward, ein paar Jahre später, als ich dann das erste Mal wieder zurück in Deutschland war, mir auch aufgefallen ist, Deutschland ist mittlerweile auch hier angekommen. Ne? Sehr, sehr viel ist Richtung Plastik gegangen, was vor 20 Jahren noch nicht so der Fall war. Dort in den USA damit verbunden, und dann das ganze Thema Ozeanplastik, ne? Das war dann 2014, wo das Unternehmen dann auf den Markt kam. Ozeanplastik, da war es noch nicht Mainstream, aber in San Diego, große Küstenstadt, auch diverse Forschungsinstitute, die sich damit schon beschäftigt haben. Und für mich war dann der Pivotal Moment, wirklich, als ich einen Artikel gelesen habe über die Marke Patagonia, so eine Outdoor-Brand, und die haben schon Anfang der 90er Jahre ihre Jacken und T-Shirts aus recyceltem Plastik hergestellt, und Thorsten, das war dann so ein bisschen Schicksal. Ich fand das halt so toll und zu dem Zeitpunkt halt schon so, ne, in dieser kompletten Entrepreneurszene, Gründerszene drin, und haben mir dann gesagt, so, was kannst du denn sonst noch von recyceltem Plastik herstellen? Ne? Und dann Zettel, Stift gesucht, Laptop weggelegt, und das Erste, was ich gesehen habe, war eine Stoffmöwe, die von der Decke runtergegangen hat. Die hatte ich mir mal auf Sylt gekauft, den ganzen Weg dann mitgeschafft nach San Diego, und ich dachte mir dann so, Moment, wenn du so ein T-Shirt, eine Jacke machen kannst, dann kann man vielleicht auch ein Stofftier machen. Hab mir dann das Label angeguckt, und da stand dann tatsächlich drauf 100% Polyester. Und Polyester ist Plastik und Plastik ist Öl. Und statt neues Öl zu nehmen, fand ich dann die Idee ganz gut, das irgendwie auch mal so ein bisschen Recycling zu machen, weil so eine Sache, die mich auch immer auch gestört hat irgendwie in Deutschland, der grüne Punkt, da stellt man dann schnell fest, irgendwo fehlt da so der Kreislauf. Ne? Das ist dann so, es geht zurück irgendwo hin und dann wird es verbrannt. Ne? Das fand ich ja nicht so spannend. Und da dann wirklich zu sehen, man kann Produkte herstellen aus recyceltem Plastik, fand ich ungeheuer spannend. Und so ist es dann alles losgegangen mit Shore Body schon 2014.
Ja, und du hattest, ich meine mich daran zu erinnern, bei deinem Vortrag, bei der Skillshift gesagt, dass es dir auch ganz wichtig ist, dass du gerade jetzt dich auch für Spielzeug entschieden hast, weil du da auch direkt dieses Thema an die Kinder ranbringen kannst.
Ja, das ist alles für mich dann später gekommen, ne? Im Prinzip, wo man das dann so im Prinzip festgestellt hat, was das eigentlich alles so bedeutet. Ne? Für mich war es im ersten Moment wirklich so eine klassische Materialidee. Geil, das gibt's noch nicht und so etwas alles. Und dann, als ich dann wirklich in der Spielwarenindustrie angekommen bin, ne? Das hat sich so über die Jahre dann schon wirklich entwickelt. Also 2014 wirklich an den Markt gegangen und dann so, hoppla, jetzt haben wir hier ein paar tausend Stofftiere. Sind damals mit drei unterschiedlichen Produkten gestartet. Einer Möwe, einem Delfin und einer Robbe. Und dann wirklich das Gästezimmer voll mit Kartons. Und dann fängt das nächste an, so, okay, wie verkaufst du die jetzt? Ne? Und dann guckst du halt so, okay, die ganzen Stofftiere, die musst du jetzt irgendwie in die Läden bringen. Und ich habe dann wirklich Kofferraum auf, Kisten rein und bin dann quer durch San Diego, quer durch Kalifornien an der Küste lang gefahren und bin da in die einzelnen Läden reingegangen. Ne? Und dann halt wirklich so im Souvenirbereich zunächst verkauft und so etwas alles. Und dann wirklich sich auch mehr damit beschäftigt, so im Sinne von, okay, ne, das ist jetzt die Produktidee, jetzt lass uns mal wirklich so gucken, was kann das Unternehmen, wie kann man das als Brand aufbauen, und da dann natürlich auch jederzeit dazugelernt. Ne? Und da war mir dann irgendwann mal wirklich so auch aufgefallen, was für eine Macht wirklich in Spielzeugen drinsteckt, ne? Im Prinzip, wie die Kinder reagieren, wenn die mit diesem Shorebody interagieren, und das Interesse daran, ne? Und wenn man halt über so ein Spielzeug dann auch wirklich darüber aufklären kann, warum man das alles macht, ne? Das fand ich dann sehr, sehr spannend. Das ist das, was mich halt weiterhin jeden Tag antreibt, wie man wirklich über Spielzeug die Welt verändern kann, ne? Ich bin so ein bisschen ein kleiner Psychologie-Nerd. Auch so ein Fun-Fact: die ersten 6 Monate, die ich in den USA war, durfte ich offiziell nicht arbeiten, ne? Und da war ich natürlich noch guter Deutscher und habe gesagt, okay, das sind die Regeln, dann darf ich ja nicht arbeiten, dann muss ich ja erstmal Urlaub machen. Aber mein ADHS hat auch so gesagt, so, du musst ja trotzdem irgendwie dein Gehirn weiter beschäftigen, kannst ja nicht nur hier am Strand rumliegen, und habe mir dann quasi so ein Psychologie-Grundstudium reingezogen, plus das Buch, was ich jedem empfehle, der sich im PR-Bereich irgendwie agiert oder Marketing ist, Propaganda bei Edward Bernays. Meiner Meinung nach ist das eins der wichtigsten Bücher, um zu verstehen, wie Massenpsychologie oder Massenmanipulation funktioniert. Mhm. Und darüber dann halt wirklich so festgestellt, was kann man mit Spielzeug machen, Kinderpsychologie mir angeschaut, ne? Und im Prinzip sind es 2 Faktoren, die wir nutzen halt, und deswegen finde ich Spielzeug so interessant, dass A, alles, was wir vor dem 7. Lebensjahr lernen, das bleibt als Wert für den Rest des Lebens. Ne? Also wir werden nie wieder so sehr in unserem Leben geprägt wie bis zum 7. Lebensjahr. Und das Schöne ist halt auch daran, deswegen sage ich immer, man muss Kindern überhaupt nichts beibringen, sondern eigentlich nur vormachen. Ne? Unser Gehirn funktioniert in dem Alter auf Gammawellen. Das heißt, wir nehmen im Prinzip eigentlich alles auf wie ein Schwamm. Das Gute natürlich auch, genauso wie das Schlechte. Ne? Aber da dann halt wirklich über Spielzeug hingehen und dann in dem Fall über Meeresplastik aufklären. Und aufklären ist natürlich immer einerseits, wo kommt's her? Was heißt das und wie kann man es verhindern? Und der 2. psychologische Aspekt ist, wie lernen wir am besten oder wann lernen wir am besten? Wenn wir Spaß haben. Mhm. Und deswegen Spielzeug finde ich einfach ein wundervolles Instrument, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ja, definitiv. Und wir hatten gerade im ganz kurzen Vorgespräch drüber gesprochen, weil ich gesagt hatte, dass ich nächste Woche wieder einen Podcast mit einem Rapper aufnehme. Und dass auch Rap so inspirierend für Unternehmertum sein kann. Und da hast du ja den geilen Satz gesagt. Was hast du gesagt? Jeder Unternehmer ist ja auch ein bisschen Künstler, oder viele Unternehmer sind Künstler.
Ja, auf jeden Fall irgendwie so. Also auf jeden Fall die Gründer. Ne? Also jetzt weiß ich nicht, ob es alle Unternehmer sind oder so etwas alles, aber die Gründer, die irgendwie eine verrückte Idee haben, die sind eigentlich so ein bisschen mehr Künstler. Ne? Das sind eigentlich wenigsten sind aus dem Bereich irgendwie, dass sie gründen irgendwie der Kohle wegen oder sonst irgendwie alles. Da gibt's fast schon einfachere Modelle, die es in dem Bereich sind. Aber die Gründer und Gründerinnen, die das machen irgendwie, das sind eigentlich alles so ein bisschen verkappte Künstler, die sich irgendwie auch nur selbst ausdrücken wollen, ne? Durch ihr Unternehmen. Unsere Unternehmen sind irgendwie so ein verlängerter Arm unserer selbst. Und das ist so ein bisschen das Mitgestalten an der Welt, ne? Was dort stattfindet, ne? Und das ist halt für jeden ein anderes Outlet, ne? Und für einen ist es der Rap, für den anderen ist es das Schreiben. Ich schreibe persönlich auch sehr viel, habe auch ein Buch veröffentlicht. Und Unternehmertum ist halt wirklich so ein bisschen Self-Expression.
Ja, absolut. Ich habe mich da auch gerade wieder dran erinnert gefühlt, als du berichtet hast, wie du dir den Kofferraum vollgepackt hast und mit den Stofftieren da von Unternehmen zu Unternehmen gefahren bist. Und das ist ja auch aus dem Rap so entstanden. Da hat man aus dem Kofferraumhaus halt seine Mixtapes und so weiter verkauft, um seine Kunst, das Produkt an den Mann zu bringen. Und ich finde daran so spannend, in meiner Meinung nach, in meiner Beobachtung, im Lebenszyklus eines Unternehmers verliert man das so ein bisschen. Und das ist sehr schade, Man muss natürlich diesen Business-Aspekt, wenn man jetzt mal unter monetären Gesichtspunkten betrachtet und man möchte damit Geld verdienen, klar muss man diesen Skill auf jeden Fall sich irgendwie aneignen, wenn man ihn nicht schon hat. Aber nichtsdestotrotz darf man sich meiner Meinung nach so dieses kindliche, dieses neugierige, diese Lust am Spielen, so wie du es auch gesagt hast, darf man halt nicht aufgeben. Jay-Z hat das mal so geil gesagt. Er hat gesagt, wenn er ins Studio reingeht, dann ist er Künstler. Mhm. Ansonsten könnte er nicht die Mucke machen, so wie er macht, wenn er darüber nachdenken würde. Wenn ich die Zeile jetzt so rappe, verkauft sich das noch, dann würde keine Musik bei rauskommen. Mhm. Deswegen sagt er immer, wenn er ins Studio reingeht, ist er Künstler. Außerhalb vom Studio ist er Businessman. Ja. Deswegen ist er auch so erfolgreich. Ne? Ja. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, die auch geile Songs machen. Aber ne, außerhalb vom Studio sind es dann halt die Business Skills. Das finde ich da einen sehr, sehr schönen Vergleich. Und es fällt mir oft so auf, dass sich viele, aber die meisten eher so versteifen auf, ich möchte jetzt nur noch Business machen und gucken, dass ich alles, ne, und dann ihre Leidenschaft ein bisschen hinten anstellen und dann bleibt man auch nur, wie soll man sagen, Mittelmaß oder wie auch immer.
Ja, ja, ich finde es wichtig, das so aufrecht zu halten. Und das ist auch witzig, dass du irgendwie Jay-Z ansprichst, weil Jay-Z hat einer, also ich bin auch ein absoluter Zitate-Nerd, aber Jay-Z hat eins der geilsten Zitate auch überhaupt. Ist einfach, I'm not a businessman, I'm a businessman.
Ja.
das ist halt schon so wirklich, was es auf den Punkt bringt. Ne? Das ist irgendwie das wirklich so das Ziel zu sein, dich selbst zur Marke zu machen, ne? Oder dein Unternehmen so zur Marke zu machen und das halt das rausbringt. Ne? Und da musst du halt einfach sehen, wie kann ich mich selbst am besten einbringen? Wie kann ich meine Kreativität einbringen? Und wie kann ich, ne, um da die Analogie wieder herzumachen, wie kann ich halt vom Kofferraumverkauf, wie kann ich das beibehalten? Ne? Und das ist so, für mich ist das natürlich auch immer ganz wichtig. Man muss halt nah am Kunden dran sein. Ne? Und dieser Kofferraumverkauf ist da, wo du das Feedback bekommst von den Leuten. Ne? Und dann sage ich mal, wer jeder, der ein Produkt hat, was er verkauft, muss mit seinen Kunden sprechen. Ne? Und ob das jetzt, sage ich mal, auf der Straße ist, ob ich da CDs verkaufe oder dann später, ob ich mit den Plattenbossen spreche oder sowas. Ne? Im Spielzeugbereich ist das, ne, da spreche ich halt am Anfang irgendwie auf den Farmers Markets, ne, im Direktverkauf oder auf irgendwelchen Messen, die direkt an die Konsumenten gehen mit den Leuten oder bin in den Schulen drin und habe das Feedback direkt von den Kindern. Ich muss ja das sehen. Ne? So kann ich mein Produkt verbessern. Und später ist es dann, dann werden halt die Stakes ein bisschen higher. Da spreche ich dann halt mit Walmart, mit einer Metro, mit Rewe, mit Edeka, Rossmann und wie sie alle heißen. Ne? Aber auch da muss ich halt wirklich als Gründer am Puls der Zeit bleiben, ne? Und einfach gucken, was ist das? Und da kann ich mich dann einbringen und du musst dein Produkt kennen, du musst dein Produkt verstehen, du musst deine Kunden kennen und verstehen.
Ja, und an welchem Punkt seid ihr jetzt gerade? Also mit wem sprecht ihr jetzt gerade? Macht ihr noch den Direktvertrieb oder geht ihr über die Walmarts und wen auch immer?
Ja, das ist halt so alles so ein bisschen ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also das ist halt, du hast natürlich den gesamten Bereich E-Commerce, der dort vorhanden ist. Das heißt, man verkauft direkt, dann hast du Amazon, was im Prinzip ein eigener, komplett anderer Channel ist, weil Amazon verbietet dir in Anführungszeichen fast schon so ein bisschen den gesamten Kundenkontakt. Also das heißt, du weißt eigentlich nie so genau, wer dein Endkunde ist. Die sind da sehr stark bedacht darauf, dass alles über deren Plattform läuft. Das heißt, es fehlt so ein bisschen raus. Klar, willst du da auch immer deine 5-Sterne-Reviews bekommen und so etwas alles, aber du bist eigentlich am allerwenigsten im Kundenkontakt drin. Im direkten E-Commerce, über eigene Website ist es natürlich dann schon ein bisschen besser und einfacher. Da kann man auch diverse Kundenumfragen immer machen oder auch mal direkt mit den Kunden sprechen. Und dann ist natürlich immer eine ganz klare B2B, ne? Also Retail an die Kunden ranverkaufen. Und da gibt's dann natürlich auch unterschiedliche Modelle, ne? Dass du dann mit den Einzelhändlern direkt sprichst, mit den Einkäufern von Walmart oder von den einzelnen Läden. Deutschland sind wir unter der Marke Küstenkumpels auf dem Markt und da sind wir jetzt ab diesem Sommer in einem großen Kaufhaus im Norden gelistet und sind dort auf dem Markt dort und da sprichst du dann halt auch schon, ne, was brauchen die, was haben die für Herausforderungen, wie sprechen die ihre Kunden an, wie kann man da unterstützen, ne? Also es ist im Prinzip so, die einzelnen Vertriebskanäle sind da schon immer so ein bisschen speziell. Für mich ist immer wichtig, so im Prinzip den Gesamtüberblick zu haben, ne, als CEO, als Founder, zu verstehen, was wollen die Kinder? Ne? Also ist es halt so, das ist, sage ich mal, der Endkunde. Dafür wird im Prinzip alles gemacht. Aber das sind im wenigsten Fall die Leute, die mit einem 20-Dollar-Schein quer durch den Laden raufen oder die überhaupt dein Produkt erstmal in den Laden stellen. Mhm. Also musst halt im Prinzip die Sorgen und Wünsche der unterschiedlichen Player auf jeden Fall in der gesamten Welt verstehen und auch entsprechend moderieren.
Unternehmen ist nach wie vor in San Diego ansässig, oder?
Genau, also das Unternehmen ist in San Diego ansässig und ich bin ja auch so ein Social Entrepreneurship-Verfechter, ne, oder Social Enterprise, also das heißt, ich bin dafür, man muss Unternehmen mehr Verantwortung geben, um soziale Probleme zu lösen, und deswegen haben wir auch nach wie vor das Unternehmen in Kalifornien auf dem Markt angemeldet. Wir sind eine sogenannte California Social Purpose Corporation, was im Prinzip uns erlaubt, in unserer Business-DNA festzuhalten, dass wir mehr als nur Profit machen. Ne? Also in den USA, ist in Deutschland ein bisschen anders, aber in den USA geht das zum Beispiel, wenn du als eine Corporation angemeldet bist, dann bist du quasi gesetzlich dazu verpflichtet, deinen Profit zu maximieren. Ansonsten könnte ich deine Teilhaber, könnte ich verklagen, wenn du das nicht machst.
Okay.
Und wir haben das halt da auch mit so berücksichtigt, indem wir das Unternehmen als diese sogenannte California Social Purpose Corporation aufgestellt haben und dann halt auch reingeschrieben, wir haben drei Ziele, ne? Und das ist im Prinzip People, Planet, Profit. Ne? Natürlich geht nichts, ohne Profit zu machen. Allerdings sagen wir, alle unsere Produkte, die wir auf den Markt bringen, die müssen nachhaltig sein. Und alle Produkte, die wir auf den Markt bringen, die müssen einen pädagogischen Ansatz haben. Ne? Das heißt, die sollen aufklären.
Ja, jetzt sitzen wir uns ja hier live in Kassel gegenüber. Also du bist nicht in San Diego.
Korrekt.
Du bist ja irgendwie so ein Hologramm. Wer weiß, was heute alles möglich ist.
Wer weiß. Ich habe auch Tupac zurück auf die Bühne gebracht.
Absolut. Ich habe jetzt gesehen, als ich in Berlin war, ich musste jetzt mehrfach überlegen, hier, Falco ist doch tot, oder?
Falco, ich meine ja, doch schon.
Ne? Und aber überall hängen halt Plakate, dass es ein großes Falco-Konzert in Berlin gibt.
Okay.
Und das hat mich echt, hab ich so überlegt, lebt der jetzt, lebt der nicht? Aber ich vermute mal, das ist irgendwie, es stand auch nirgendwo, ob der jetzt da mit Hologramm oder keine Ahnung.
Ach, ich meine schon, also ich weiß es ehrlich gestanden nicht, aber ich meine, Falco ist, der ist nicht mal unter uns. Der hatte ja Genie und Rock Me Amadeus und sowas alles.
Genau, ja. Gilt ja mit so als der erste Rapper, ne? Ist auch ganz crazy eigentlich.
Das zählt als Rap, okay.
Ja. Oh. Ja, das ist halt Sprechgesang, ne? Der hat relativ früh gemacht. Aber Thomas Gottschalk hat auch Sprechgesang gemacht, tatsächlich. Naja, okay. Auf jeden Fall, wie ist denn jetzt persönlich deine weitere Planung? Bleibst du jetzt erstmal in Deutschland? Gehst du zurück oder was passiert mit deinem Unternehmen?
Ja, also ich muss mal, ich habe den Luxus, und das war mir von Anfang an auch sehr wichtig, im Prinzip das Unternehmen wirklich ortsunabhängig aufzustellen. Und natürlich die Spielwarenindustrie, die globale Spielwarenindustrie ist global, es kommt so ein bisschen von dem Wort her, ist weltweit. Ne? Und das ist so, du hast dann halt diverse Events, wo du sein musst. Ne? Das sind dann die Spielwarenmessen, hatte jetzt Anfang März auch die Keynote zur Nachhaltigkeit auf der New York Toy Fair, dann ist die Spielwarenmesse in Nürnberg und dann gibt es halt andere Fixpunkte über das gesamte Jahr verteilt. Aber naja, dieses Unternehmen ist eigentlich im Prinzip schon seit immer von Anfang an so aufgestellt, bevor, sag ich mal, die meisten durch Covid das Thema Homeoffice kannten, dass der Standort wirklich komplett unabhängig ist. Ne? Und das ist so ein bisschen der Luxus, den ich habe, und war bis 2023 in San Diego. Danach war ich ein Jahr nochmal in Südamerika. Dann war ich letztes Jahr knapp 6 Monate durch Asien unterwegs, weil ich halt auch immer selbst an mich so den Anspruch habe, ich möchte globale Themen angehen und globale soziale Themen. Und dafür muss ich mal so ein bisschen die Welt sehen. Ne? Und das habe ich, sage ich mal, jetzt in den letzten 24 Monaten nochmal stark nachgeholt, weil vorher, ne, San Diego ist alles super und alles schön, aber es ist halt auch irgendwo so eine Bubble. Ne? Und da hat mir so ein bisschen, sage ich mal, die globale Perspektive gefehlt und die ich halt gern nochmal so ein bisschen selbst persönlich aufnehmen wollte. Und jetzt ist Kassel halt einfach erstmal wieder aufgrund einer familiären Situation. Ne? Eltern werden nicht jünger. Mhm. Und nach all der Zeit im Ausland, ich meine, ich war 13 Jahre im Ausland, davor noch 7 Jahre quasi nicht in Kassel. Klar, kommt man da mal einmal im Monat hin oder so etwas alles. Aber man, heute ist ja Muttertag auch noch, ne? Also man sollte schon die Zeit mit seinen Eltern verbringen, bevor es zu spät ist. Ich hatte da mal ein sehr interessantes Erlebnis, war dann auch in San Diego. Gibt es halt auch viele Europäer, die dort sind. Waren französische Freundin, die mir dann mal gesagt hat, oder wir haben darüber gesprochen, wie häufig sieht man seine Eltern, wie häufig sieht man Familie. Und ich habe dann gesagt, so, ja, also meine Eltern sind eigentlich fit, ne? Also ist jetzt, ich glaube, wann war das? 2019 oder sowas war das. Also es war noch vor Covid. Und meinte ich so, ja, wir sind eigentlich fit, die easy, noch 10 Jahre. Okay, Malte, 10 Jahre, wie häufig seht ihr euch denn? So einmal im Jahr. Und für wie lange? 10 Tage. Okay, du hast keine 10 Jahre, du hast 100 Tage. Mhm. Und das ist so ein Realitätscheck. Ne? Und das gibt dann schon so einem zu bedenken, was man dann so machen möchte und machen sollte, vielleicht auch. Und habe halt wirklich dann im Ende letzten Jahres gesagt, so jetzt ist erstmal wieder eine gute Zeit, so nah bei Familie zu sein. Mein Dad macht gesundheitlich einiges durch momentan. Und das ist dann schon auch mal so die Familie so vor Ort zu unterstützen, da zu sein, zu helfen, sehe ich dann halt auch so ein bisschen in meiner Verantwortung, will ich gar nicht sagen. Aber ich fühle das schon so ein bisschen, das ist auch etwas, dafür ist Familie da, ne? Da kann man das zurückgeben. Ich habe sehr, sehr viel von meiner Familie bekommen, als ich aufgewachsen bin. Natürlich Gutes und Schlechtes. Aber es ist so, momentan sage ich, das ist ganz gut. Und wie gesagt, ich habe halt den Luxus. Das Schöne an Kassel ist ja auch immer, das Schöne und Schreckliche an Kassel ist, alles ist 2 Stunden weg. Ne? Ja. Und momentan gefällt mir das sehr, sehr gut hier. Im Sinne auch dafür, dass ich halt so die deutsche Startup-Szene kennenlerne. Ne? Und das ist so im Prinzip, was ich mir jetzt seit Oktober letzten Jahres zur Aufgabe gemacht habe. Ich bin quer durch die Republik unterwegs, mich am Vernetzen und im Prinzip halt auch das Thema kennenzulernen, wo steht Deutschland momentan. Ne? Also in Deutschland findet unfassbar viel Veränderung statt. Es findet unfassbar viel Investment Richtung Startup-Szene statt. Und das finde ich momentan ein sehr spannendes Thema, das halt auch nochmal so mitzunehmen.
Ja, was würdest du jetzt sagen, ist ja auch ein spannendes Thema, so Unterschied immer Deutschland, USA, was Entrepreneurship angeht. Was ist dir so als erstes aufgefallen im Unterschied, als du jetzt wieder hergekommen bist im Oktober?
Ja, also da gibt es mehr Dinge. Ich habe da auch ein Interview mit der Welt gehabt. Kann man gerne mal reingucken. Und da geht's halt wirklich, was mir wirklich auffällt, sind so, naja, vor allem erstmal 2 Dinge. Ich sage immer die 2 negativen Dinge und dann sage ich natürlich auch noch 2 positive Dinge. Ne? Und die 2 negativen Dinge ist, in Deutschland ist sehr viel in die Infrastruktur investiert worden und es kommt noch nicht so viel bei den Startups an.
Ne? Was meinst du jetzt mit Infrastruktur?
Ja, es sind sehr viele Startup-Hubs oder wie es in Deutschland heißt, Startup-Factories aufgebaut worden, wo es unfassbar viele Mentoren gibt und unfassbar viele Leute, die für die Startup-Szene aktiv sind, ob das ein Impact-Hub ist oder sonstiges. Und ich finde die Startups dann irgendwo so ein bisschen alleingelassen, die hängen in der Luft, wenn es dann um die staatliche Förderung, wenn die dann ausbleibt. Ne? Also das heißt, ich sehe das momentan sehr, sehr viel. Es wird nicht so viel an die Startups weitergegeben. Also ich sage mir so, wenn wie viel Geld investiert worden ist, im Prinzip diese Infrastruktur aufzubauen. Und dann gerade in Deutschland, das ist ein sehr föderalistisches Land. Das heißt im Prinzip, jedes Bundesland, jede Region hat ihre eigenen Startup-Factories. Und dann sage ich mal, die Startups aus der Region dann auch entsprechend zu fördern. Das ist so, quasi geht das auch in den nächsten Schritt mit rein. Es wird in Deutschland nicht groß genug gedacht. Ne? Es wird sehr regional gedacht. Es wird sehr darauf fokussiert zu sein, was kann man jetzt hier so machen und wie kann ich hier die Probleme in meiner Region lösen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer, das sage ich mal über Investments im klassischen Sinne, über institutionelles Investment, dann halt auch entsprechend so im Markt wieder so zu positionieren. Ne? Und das andere, was mir dann noch so aufgefällt, was sich in Deutschland meiner Meinung nach extrem ändern muss, ist, das ist ein kulturelles Ding, fast schon so, als hätte man eine Allergie gegen Geld. Geld verdienen als Startup darf man irgendwie nicht. Ne? Gerade wenn man das Wort sozial noch irgendwo so ein bisschen mit dazwischen schwingt. Ne? Das ist so, es gibt ein großes Neidgehabe und großes Neidgebaren. Und das ist so ein bisschen schwierig zu sehen und schwierig zu verstehen. Ne? Und das ist so etwas, was meiner Meinung nach dem ganzen Movement, der ganzen Bewegung nicht sehr gut tut, wenn man es nicht selbst feiert. Ne? Also ich sag mal, die in den USA und auch vielen anderen Ländern, da werden die Gründer und Gründerinnen absolut gefeiert. Ne? Das sind wie Rockstars oder sowas, die auf den Bühnen stehen und so etwas alles. Und hier ist das noch ein bisschen anders. Ne? Das ist so, der Blue-Collar-Arbeitnehmer ist dann auf jeden Fall noch höher anzusehen als der, der im Prinzip die Jobs schafft und so etwas alles. Ne? Und ich finde, das ist so ein bisschen schwierig und geht schon Richtung Sozialismus, wenn ich halt irgendwie diesen Unternehmern im Prinzip dort die Grundlage habe und irgendwie das schon so beschämend sehe. Ne? Weil meiner Meinung nach ist, die Leute, die etwas schaffen, die müssen auch profitieren, weil ansonsten habe ich den Anreiz nicht. Ne? Es kann ja nicht sein, dass es völlig okay ist, wenn die Leute bei McKinsey, Rheinmetall, L'Oreal oder ne, was das alles für Großkonzerne sind, da im Vorstand sitzen und dann sagen, ja, das sind ja ist ja eh ganz schlimm. Ne? Ist ja okay, dass die dann Porsche fahren oder so etwas alles. Ne? Warum denn nicht mal anders denken? Warum nicht mal sagen, geil, der oder die macht was richtig, richtig Cooles für die Gesellschaft. Fuck yeah, lass die doch mal ihren Porsche fahren. Mhm. Die haben es sich doch verdient. Die tun so viel Gutes. Lass mal ein bisschen Spaß haben. Also das ist etwas, was ich sehe. Da müsste so ein bisschen mehr kulturelles Umdenken stattfinden. Ne? Ist natürlich ganz, ganz schwer, das anzusetzen. Das fängt natürlich schon im Kindesalter an, in der Schule an. Aber ja, das sind so zwei Dinge auf jeden Fall, die mir besonders aufgefallen sind.
Ja, vor allem das Interessante dabei ist ja, also teile ich total diese Einschätzung, wenn man jetzt mal, keine Ahnung, Steve Jobs, gut, auch tot. Aber die ganzen Rockstars, so wie du es ja bezeichnet hast, mal so einen Richard Branson, und da gibt es ja Tausende in den USA, dass ja das Spannende daran ist, und das ist, glaube ich, auch immer so ein, also auch ich werde da, glaube ich, oft missverstanden, wenn ich sage, pass mal auf, mach das nicht in erster Linie wegen dem Geld. Und alle Großen aus den USA haben es auch in erster Linie nicht wegen dem Geld gemacht. Das ist ja gar nicht das Thema. Aber hier in Deutschland ist ja so ein bisschen, wie du sagst, wenn dann das Geld da ist, dann tritt genau das ein, diese Neidkultur und so. Mhm. Und natürlich ist es auch schön, Geld zu haben. Das steht ja außer Frage. Aber es gibt ja auch diesen, du hast ja auch gesagt, magst auch so Zitate und so. Es gibt auch dieses schöne Zitat auch immer, ne, ist, hast du das Geld oder hat das Geld dich? Mhm. Ne, das ist ja auch immer entscheidend. Und wenn dann halt einer Porsche fahren will oder ein anderes Auto, dann ist das doch geil, dann lass ihn doch so. Mhm. Ne, und das merke ich auch, dass man da oft so missverstanden wird, wenn man sagt, pass mal auf, in erster Linie machst du es wegen der Leidenschaft, oder wenn du dann Geld, und natürlich ist es sinnvoll, auch Geld zu verdienen. Du brauchst ja auch Geld als Unternehmen, ne? Im Sinne von erstmal Energie und auch nur, damit du was weitermachen kannst, brauchst du ja Geld. Das geht ja gar nicht ohne.
Ja, natürlich. Ne? Und das ist halt so irgendwie so eines der ältesten Zitate. Geld regiert die Welt und das ist halt nun mal so. Punkt. Ja. Das ist so, ne? Folge dem Geld und du kommst der Wahrheit relativ schnell nahe. Und für mich ist das halt auch so, ja, ob wir da jetzt nehmen die Zuckerbergs und Elon Musk und wem auch alles, was halt, wie du es so schön sagst, die machen das nicht des Geldes wegen, aber das Geld ist so ein bisschen auch der Hebel, ne? Irgendwie nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für diese Person, um im Prinzip in den Bereich des Einfluss zu kommen. Ne? Und das ist halt, wir machen uns überhaupt gar keine Vorstellung. Die Leute mit Geld, die diese Welt wirklich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar schon steuern oder in den Steuerungsgremien sitzen, die stehen halt nicht irgendwo auf der Liste der reichsten Leute überhaupt oder so etwas alles. Ne? Da ist halt sehr, sehr viel Aktivität im Hintergrund, wovon wir uns überhaupt gar keine Vorstellung machen. Und das ist in Deutschland natürlich auch nicht anders. Ne? Mhm. Wer da guckt, das sind Leute, die zeigen sich halt nicht so sehr und flashy in der Öffentlichkeit. Ne? Aber da sitzt ein richtiges Geld. Und Geld steuert dann halt gewisse Dinge, ne, und gewisse Bereiche. Und das findet jetzt zum Glück in Deutschland auch in den richtigen Bereichen statt. Ne? Und da sind wir jetzt wieder bei den Dingen, die ich momentan auch sehr, sehr positiv sehe in Deutschland, ist, es werden dann teilweise jetzt Unternehmer gefeiert, die im Prinzip diese Dinge machen. Ne? Das Unternehmertum, das ist einer dieser Leuchtturm-Dinge oder Leuchtturm-Startup-Factory, Startup-Hubs in München aufgebaut ist. Ist natürlich auch sehr stark privat finanziert von den BMW-Erben, die dahinter steht. Und natürlich auch mit dem Lidl-Gründer der Schwarzgruppe in Heilbronn. Dort passiert einiges in dem Bereich, gerade AI, was dort passiert. Und das sehe ich halt Deutschland auch absolut nach wie vor sehr, sehr stark. Ne? Also was mir sehr aufgefallen ist, wo Deutschland meiner Meinung nach immer noch absolutes Potenzial hat, ist wirklich der Sprung raus aus der Wissenschaft, ne, aus der Forschung raus, was dort an Hochschulen entwickelt wird. Ja, und da ist halt jetzt so ein bisschen die Herausforderung, diese Power im Prinzip auf die Straße zu bringen. Und da sehe ich halt so ein bisschen den deutschen Mittelstand in der Pflicht. Ne? Und wenn der Mittelstand, der muss sich neu erfinden, da müssen neue Dinge passieren. Und da sehe ich eine Riesenchance, halt wirklich zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit den Startups zusammen, die über diese Startup Factory, Startup Hubs im Prinzip durch die gesamte Republik ein bisschen hochgezogen worden sind und jetzt im Prinzip bereit sind, das Wissen halt in den Markt zu bringen. Ne? Und da kann der Wissen, kann der Mittelstand meiner nach sehr gut ansetzen und dort einen Unterschied machen.
Funktioniert ja oft in Amerika so, ne? Also wenn ich das von außen so beobachte, dass, ich sag mal, namhafte Unternehmen sich dem Know-how von Startups bedienen, um einfach da auch schneller zu sein, als sich das jetzt selber anzueignen, die Startups dann noch aufkaufen oder was auch immer.
Genau, ne? Und das ist halt so etwas, wo es wirklich ein komplett anderes System und Szenario ist. Ne? Und ich sage dann, dass dann auch immer mit den Gründerinnen und Gründern, die ich jetzt auch zusammenarbeite. Ne? Also viele kommen momentan in Deutschland auf mich zu und sagen, Malte, super, deine Erfahrung, wir suchen Geld, wir wollen Geld raisen, kannst du uns helfen? Ne? Und das Erste, was ich immer sage dann in den Gesprächen ist, gerne, müsst euch aber auch bewusst sein, was das heißt. Das Erste, was ihr machen müsst, wenn ihr Geld einnehmen wollt, sei das jetzt VC, was ich erstmal jedem Gründer abrate. VC ist definitiv nicht der erste, beste Schritt. Aber gibt es natürlich auch Business Angels und Family Offices und so etwas alles. Aber Punkt ist, wenn es um Investorengeld geht, was halt nicht institutionell ist über Funds oder staatliche Gelder, der einzige Weg, wie ein Investor, eine Investorin das Geld zurückbekommen kann mit Gewinn, ist, wenn das Unternehmen verkauft wird. Ja. Oder es halt die Börse geht. Aber Börsengänge von Startups ist natürlich ein verschwindend geringer Prozentanteil. Und das ist halt etwas, wo vom Produktdenken des eigentlichen Produkts, was der Kunde oder die Kundin dann hat, als physikalisches Produkt oder als Download oder was auch immer, muss man dann wirklich umdenken zu sagen, okay, mein Unternehmen ist das Produkt, ne? Und das muss ich in Anführungszeichen vergolden für den Investor. Ja, und nur wenn ich das schaffe und dann entsprechend auch den Exit schaffe, kann das Geld zurückfließen. Ne? Mhm. Und alle Modelle, die es jetzt gibt und Impact Investment und so etwas alles, ja, es ist trotzdem so. Es ist trotzdem so, das klingt alles super und es klingt alles gut, aber ohne Return on Investment macht das keiner, ne? Und da gibt's halt auch diverse Sachen, die man sich wirklich mal so aus der Augenwischerei rausnehmen muss, ne? Leute, die Geld haben, nutzen ihr Geld, um mehr Geld damit zu verdienen, um mehr Geld damit zu machen, ne? Und das ist halt wirklich, dafür braucht es keine Startups, da gibt's diverse andere Hebel, ne? Mir hat mal jemand gesagt so, Malte, musst dir erstmal vorstellen, die Konkurrenz, mit dem du angehst, mit deinem Unternehmen, wenn es um Investment geht, sind erstmal 10%, ne? Ich muss nichts machen mit meinem Geld und ich kann es um 10% pro Jahr vermehren. Ne? Wenn ich einfach nur in SAP oder DAX oder wo auch immer investiere, da gibt es im Schnitt einfach mal 10% pro Jahr. Und das muss ich halt erstmal woanders finden zu der Sicherheit. Ne? Und Startup ist natürlich nicht etwas sicher. Und da ist halt wirklich, wo man sagen muss, okay, das ist so, da ist man in den USA drauf gepolt. Ja? Deswegen gibt es die Pitches-Events schon in den Colleges, schon in den Highschools und teilweise ja schon vorher. Weil es geht darum, halt ein Produkt / das Unternehmen zu verkaufen später.
Weil ein Unternehmen, was ganz häufig ja noch gar nicht da ist, zu dem Zeitpunkt, wo man pitcht.
Ja, klar.
Das war total crazy. Ich hatte ja auch im Vorgespräch gesagt, ich war einmal von der Uni aus auf einer Forschungsreise in Boston und Umgebung und haben uns da ausgetauscht mit den Lehrstühlen und aber auch Startup-Unternehmen besucht. Und das war einfach so crazy zu hören, wie viel Geld die eingesammelt haben für eine Idee, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, mit der hätte man irgendwie Krebs heilen können, hätte irgendwie ein geiles Produkt auf den Markt werfen können. Man wusste noch gar nicht genau, was man macht jetzt mit dieser Technik, keine Ahnung, die man da entwickelt hat. Aber da geht's halt drum, um zu pitchen und Investoren zu finden. Und es ist halt geil einfach.
Ja, ne, und da ist dann natürlich halt dann auch, das ist dann natürlich der große Vorteil der USA, es ist dann halt ein zehnmal, ach, reicht ja gar nicht. Ist aber ein viel, viel größerer Markt, ne, als es da dann ist. Und das ist halt schon etwas komplett Unterschiedliches, für welchen Bereich ich im Prinzip etwas entwickle. Da kann man natürlich auch andere Wege gehen. Habe das dann, sage ich mal, auch sehr, sehr viel auf meiner internationalen Tour miterlebt, wie andere Länder ihre Startups im Prinzip züchten. Mhm. Uruguay zum Beispiel ist ein Land, unfassbar klein, 1 Million in der Stadt und 3,5 Millionen im gesamten Land, aber eine sehr, sehr vibrante Startup-Szene. Ne? Und da geht's halt im Prinzip von dem Konzept her, ihr habt hier einen kleinen, aber validen Testmarkt, hier kann man austesten, aber überlegt für die Welt. Ne? Ihr entwickelt hier in diesem kleinen Inkubator, und ihr nehmt das ganze Land als kleinen Inkubator, hier entwickelt ihr Lösungen für den Rest der Welt. Ne? Und da geht es dann halt auch wirklich hin, dass man frühzeitig versteht, was ist eigentlich das Marktpotenzial eines Startups. Ne? Und da kommen dann natürlich solche Summen, wie du sie gerade genannt hast, Thorsten, kommen dann wirklich da zustande, auch mal nur für eine Idee.
Ja, jetzt hast du ja gesagt, dein absolutes Herzensthema ist mit Social Entrepreneurship. Wie würdest du sagen, ist da Deutschland aktuell positioniert? Vielleicht auch im Vergleich zu den USA?
Ja, sehr gut. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich das ja wirklich sehr stark voranbringe, ne? Nicht nur jetzt irgendwie durch das Thema Shore Buddies und meinen eigenen Startups und meiner eigenen Welt, sondern natürlich auch das als Sprachrohr sehe. Ne? Und ich komme halt wirklich von dem Ansatz, dass wenn man ein Unternehmen gründet, dann sollte man das halt auch tun, um ein soziales Problem zu lösen. Ne? In Deutschland war das sehr spannend, als ich dann hierher gekommen bin im Oktober, dachte ich, komm's hin, und okay, Malte ist jetzt hier aus den USA, hat das irgendwo alles aufgenommen, hat sich mal ein bisschen in der Welt umgeschaut und versteht soziale Unternehmen. Jetzt müssen wir mal alle zuhören. Ja. Wo er gesagt hat, oh hoppla, das Thema ist ja hier doch schon sehr weit oben aufgehangen. Ne? Und es gibt eine riesengroße Szene, auch zu dem gesamten Thema Social Entrepreneurship, schon in Deutschland. Ne? Ob es die Social Entrepreneurship Academy ist in München, ob das Send Network ist. Also da ist schon sehr, sehr viel, was hier vorhanden ist. Wo ich dann auch mal erstmal gesagt habe, okay, Malte, nehme ich mal zurück. Du musst jetzt nicht groß hingehen als der Papst, der irgendwie predigt, was noch keiner gehört hat, sondern wo kann man denn eigentlich ansetzen? Ne? Was fehlt denn noch? Ne? Bin da, wie gesagt, halt immer auch gerne der gute Consultant und nicht zu sagen, hier, ich habe eine Lösung, die aber gar kein Problem vorhanden ist, sondern was ist eigentlich das Problem und wie kann ich mit meinen Ressourcen da zur Lösung beitragen? Und da sehe ich es halt momentan, und das ist so ein bisschen vielleicht meine amerikanische Prägung, dass der Profit doch ganz vorne stehen muss. Ne? Ich sage immer so ein bisschen gehässig, no impact without profit. Ne? Irgendwas muss die ganze Maschinerie antreiben. Mhm. Und das ist halt etwas, wo sich Unternehmen meiner Meinung nach in Deutschland schon halt auf ja gewisse Dinge drauf eingehen. Ich höre es dann halt häufig aus dem Social Entrepreneurship Szene dann auch so, ja, ist jetzt unsicher so mit der politischen Richtung und so etwas alles. Das darf meiner Meinung nach überhaupt gar nicht so relevant sein, weil ich muss Marktlösungen präsentieren. Ne? Und das ist so etwas, wo man dann sagt, wir haben soziale Themen, die müssen angegangen werden. Ne? Und das ist etwas, da kann man sich umgucken, was ist, ja, geht in meinem Umkreis, was passt da nicht, was läuft da schief, ne, und so etwas alles. Und der Gedanke ist halt wirklich ein nachhaltiges, und in dem Fall meine ich finanziell nachhaltiges Businessmodell für dieses soziale Problem aufzubauen. Ne? Und das ist so etwas, was meiner Meinung nach wirklich zunächst im Vordergrund stehen muss. Ne? Ich muss eine Lösung anbieten für ein wirklich reell existierendes Problem. Ich muss aber auch jemanden finden, der dafür bereit ist, mich zu bezahlen. Ne? Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich de facto kein Unternehmen. Ne? Dann sprechen wir halt von Wohlfahrt, was ja auch okay ist. Ne? Ich kann ja auch wirklich eine Non-Profit-Organisation oder Wohlfahrt darauf auslegen und mich mit Spendengeldern finanzieren. Das hat für mich dann aber nichts mehr mit Social Entrepreneurship zu tun, sondern das ist, ja, ich bin halt wieder abhängig. Ne? Und das Schöne wirklich an Sozialunternehmen finde ich, der Markt spricht. Ne? Für mich ist es die einfachste Form der Demokratie. Die Kunden stimmen jeden Tag, ne? Wir, Thorsten, du und ich, jeden Tag stimmen wir ab. Jeden Tag gehen wir wählen mit unseren Kassenzetteln. Ne? Das sind unsere Wahlzettel jeden Tag. Nicht alle 4 Jahre geben wir unsere Stimme ab in eine Urne, sondern jeden Tag wählen wir, was wir wollen. Und als Unternehmen muss ich halt darauf hören, was die Kunden wollen, weil sonst nehme ich nicht mehr teil am Markt.
Ja, Cool. Das sind nochmal schöne Schlussworte für den Real Talk. Es gibt noch zwei Kategorien. Hier ist noch nicht ganz vorbei. Nächste Kategorie heißt Freestyle.
Oh, jetzt muss ich rappen.
Genau, jetzt musst du rappen. Ich halte ein paar Worte hoch. Nein, ein bisschen ähnlich wie jetzt. Ich stelle dir ein, zwei Fragen oder gebe dir ein Schlagwort und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Das Erste, was mich mal interessieren würde, was bedeutet ganz konkret für dich unternehmerische Freiheit?
Unternehmerische Freiheit für mich bedeutet, dass ich als Unternehmen das tun kann, was ich möchte, ohne dabei anderen zu schaden.
Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, also das ist Glück. Glück ist eine interessante Definition. Ne? Es gibt Leute, die glauben an Glück und es gibt Leute, die glauben daran, dass man sich das Glück erarbeiten muss. Und ich glaube, ich gehöre zu dem Letzteren. Ne? Glück ist dann, luck is when opportunity meets hustle.
Ich weiß jetzt, Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
Genau, wenn das, Vorbereitung ja. auf Gelegenheit trifft, das ist so ein bisschen was Glück ist. Ne? Das ist zwingend erforderlich, dass du die Voraussetzung schaffst. Du musst am richtigen Tisch sitzen zur richtigen Zeit. Ne? Und die Vorbereitung ist halt, dass du deinen Hintern an diesen Tisch bekommst.
Ja, vor allem, da musst du auch ready sein, ne? Wenn du dann die Opportunity bekommst.
Ja, das ist dann so, ne? Dann sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang hatten. Man muss dann lernen, aus der Komfortzone rauszugehen, ne? Zum richtigen Zeitpunkt. Muss man dann halt auch mal ja sagen.
Ja, absolut, ne? Als ich da irgendwie, weiß ich nicht, 14, 15 war und die Opportunity bekommen habe, nach Frankfurt zu gehen, Profi-Basketball, also in Anführungsstrichen Profi-Basketball, war ich nicht bereit.
Ja, das ist auch, das lernt man ja auch.
Ja, so, ne? absolut.
Da sind wir jetzt ja wieder auch spirituell dabei oder so etwas. Alles passiert schon zur richtigen Zeit. Vielleicht war das die Lektion, die du da brauchtest, um dich auf dein restliches Leben im Prinzip richtig vorzubereiten.
Yes. Jetzt musst du dich mal festlegen. Und zwar, was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft? Wir trennen das jetzt mal, was einmal Gründer, Gründerin mitbringen muss. Und dann später ein Unternehmer, Unternehmerin mitbringen. Jeweils eine Eigenschaft.
In der Gründungsphase Resilienz. Ja? Also es zählt nicht, wie häufig du umfällst, sondern wie häufig du aufstehst. Als Unternehmer in einem etablierten Business ist es Geduld. Also wirklich Geduld im Sinne von, die Dinge, die ich anschiebe, brauchen doppelt so lange. Häufig auch benötigst doppelt so viel Geld, wie ich es geplant habe.
Okay. Was würdest du sagen, war bisher dein Lieblingsscheitermoment? Also irgendwas, wo du so richtig auf die Schnauze gefallen bist, was sich auch als scheiße angefühlt hast, aber daraus hat sich dann genau das Richtige entwickelt. Also ebenso, wie du so ein bisschen gesagt hast, ne, wer weiß, Thorsten, bei dir damals, vielleicht brauchtest du genau das auf deinem späteren Lebensweg. Gibt es bei dir so einen prägenden Moment? Gibt ja mehrere wahrscheinlich Momente.
Ich erzähle jetzt einfach mal eins, was sofort so in den Kopf schießt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das so ein entscheidender Scheitermoment ist, weil es sofort weiterging. Ne? Ja. Aber es ist halt so eine richtig prägnante Story. Und zwar haben wir zu dem Zeitpunkt einen Container, ich glaube, es war während Covid. Und da sind ja Containerpreise gigantisch hochgeschossen. Ne? Einfach mal so eine Vorstellung. Wir sind von $3,000 Shipping Costs von Shanghai nach LA auf $30,000 gegangen pro Container. Ne? Also eben das Zehnfache. Und wenn du also zwei Container reinbringst, dann sind das eben mal $60,000, die du nicht im Budget hattest. Naja, und häufig läuft das halt so ab, dass man die Ware, die man bestellt hat bei seiner Fabrik, zunächst 30% anbezahlt und die restliche Differenz dann bezahlt, wenn der Container dann halt in deinem Hafen ankommt, in deinem Land. Ne? In dem Fall bei uns halt dann Los Angeles. Und ich habe wirklich alles Geld zusammengekratzt, dann noch hier bei Freunden und Investoren nochmal Geld eingesammelt, sodass wir, ich sag mal, 80% der Summe abbezahlt hatten von den Kosten für die Produkte innerhalb des Containers.
Mhm.
Hab das Geld überwiesen, hab mit meinem Partner dann gesprochen und gesagt, Karl, das ist alles, mehr kann ich nicht aufbringen. Das sind die letzten Cent, die wir hier haben. Mehr geht nicht. Du musst mit deinen beiden Partnern sprechen, also so ein Dreikonstrukt, die hatten die Factory zu dritt. Du musst mit deinen Partnern sprechen, lass sie das freigeben, wir brauchen das, die Produkte, wir müssen verkaufen, wir müssen Geld einnehmen, ansonsten geht gar nichts. Und wir waren genau $20,000 short.
Mhm. Ja,
und habe gesagt, Karl, mehr geht nicht. 20.000 kriegst du nächsten 3 Monate. Und habe gesagt, okay, Alter, ich spreche mit meinem Partner, kriegen das irgendwie hin. Habe ich das Geld überwiesen, über Bank, Wire Transfer, alles gemacht, abends zu Bett gegangen. Das wäre im Prinzip, wo wir sagen, give your best, detach from the outcome. Also alles geben und dann einfach mal sein lassen, mehr kannst du nicht machen. Und das war genau so ein Moment, wo man einfach gesagt hat, alles gemacht, mehr kann ich nicht machen. Ruhigen Gewissens ins Bett gegangen, aus der Zeitverschiebung. Ich mache morgens auf, mache meine Morgenroutine. Meditation und alles, was man so morgens macht, bevor ich dann aufs Handy geguckt habe. Und dann kam die WeChat-Nachricht. Malte, I'm so, 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 so sorry. They didn't accept the offer. Wir brauchen okay. $20,000. Und ich habe wirklich alles in allen Ecken, überall, jede Tür angeklopft, habe gesagt, geht noch was. Und es ging nichts. Und ich lag da wirklich auf dem Boden. Ich war noch nie so niedergeschmettert. Und dachte, that's it. Das war's. Wir haben alles versucht. Es geht nicht. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Es geht nichts mehr. Naja, so nach 5 Minuten oder sowas habe ich mich gefangen. E-Mails aufgemacht. Eine nächste E-Mail, die ich gelesen habe, war dann von einem Kunden aus Italien. Gesagt hat, Malte, unsere Situation in Italien hat sich verbessert mit Covid. Wir möchten gerne die Bestellung wieder aufmachen, die wir im März haben absagen müssen. Öffne die PDF, $20,000.
Geil.
Genau die 20.000, die gefehlt haben. Also das war so ein bisschen der Moment des Scheiterns, wo du sagst so, okay, aber es geht weiter.
Ja, nice. Wenn jetzt eine Fee vorbeikommen würde, würde sagen, Malte, du darfst dir eine Superkraft aussuchen, die du für immer hast, die gebe ich dir. Was hättest du gerne noch in deinem Repertoire?
Das ist schwer zu sagen, irgendwie, weil als Entrepreneur, als Gründer lernt man ja im Prinzip mit den Ressourcen, die man hat, umzugehen. Ich finde natürlich noch ein bisschen mehr so dazu zu sammeln. Ich glaube, was ich irgendwie so ganz gut finden würde, wäre irgendwie Teleportation. Ne? Irgendwie alles andere lässt sich mit Technologie mittlerweile machen. Irgendwie vielleicht vor 10 Jahren hätte ich nochmal Sprachen gesagt oder sonst irgendwie so etwas alles. Aber die Zeit, die drauf geht, irgendwie von hin und her zu reisen, das ist halt echt schon immer noch immens.
Ja. Und jetzt nochmal vielleicht so 3 Tipps. Du hast ja gesagt, der Vortrag, wo wir uns kennengelernt haben, da ging es ja vor allem so raus aus der Komfortzone. Hast du so 3 Basics, wo du sagen würdest, damit fangen wir auf jeden Fall an?
Man muss irgendwie mal klein anfangen, ne? Irgendwie so, und die Komfortzone für jeden ist ja irgendwie sehr individuell. Und da muss man halt wirklich gucken, was sind so kleine Schritte, die ich machen kann, ne? Und halt auch irgendwie sich nicht von irgendwelchen Sachen sofort zurückwerfen lassen, ne? Weil es ist halt so, wenn man zunächst als allererstes probiert, geht's meistens schief, ne? Aber da muss man halt irgendwie gucken, was kann ich hier lernen, was kann ich hier aufbauen, ne? Und das sind so Dinge, die muss man wirklich individuell angehen und muss man halt gucken, was es dort gibt, sich nicht entmutigen zu lassen. Und ja, irgendwie so 2 Sachen hätte ich, und das ist so, jemand sagt, was sind die 2 schlechtesten Ratschläge, die jemals jemand gegeben hat? Sei realistisch und hör auf zu träumen. Das lassen wir es dabei.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, die heißt Props. Hier geht es darum, dass ich einmal bitten würde, du hast ja schon eine Buchempfehlung gegeben, kannst gerne noch eine geben oder wiederholen sie einfach gerne nochmal an der Stelle, und eine Lead-Empfehlung. Und ich würde jetzt noch eins draufpacken, weil du gerade gesagt hast, dass du ja so ein Fan von Zitaten bist. Dein Lieblingszitat noch.
Ja, ich fange mit dem Lieblingszitat an. Ja. Und das ist, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt, ich sag's, weil ich glaube, es hat sonst kein anderer geclaimed. Deswegen sage ich jetzt einfach, es ist meins.
Ja, sehr gut.
und es ist, wenn du etwas lernen willst, dann studiere es. Wenn du etwas verstehen willst, dann lehre es.
Ja.
If you want to learn something, study it. If you want to understand something, teach it. Die Bücher, da gibt's so viele. Wirklich, ich finde immer, was so für mich halt auch für als Gründer die Bibel ist, ist die 4 Stunden Arbeitswoche, the 4-Hour Work Week, hat natürlich einen super spannenden, tollen Titel und klingt, als würde man nie irgendwie was machen. Auf dem Cover ist es auch jemand, der eine Hängematte zwischen 2 Palmen liegt. All das ist natürlich damit möglich, aber worauf das wirklich eingeht, ist Automatisierung. Ne?
Mhm.
Und zwar im Prinzip der Gedanke, dass alles, was sich im Unternehmen wiederholt, in deinem Startup wiederholt und nicht wirklich wertschöpfend ist, dass du es automatisierst. Ne? Also im Prinzip, ich sage das auch immer meinen Mitarbeitern, mach dich selbst arbeitslos. Ne? Du irgendwas machst, was du ständig wieder machst, nee, versuch das zu automatisieren. Und ich sag mal, das Buch ist schon, boah, wie alt mag das jetzt sein? Bestimmt 20 Jahre. Das ist natürlich heutzutage im Zeitalter von AI, von künstlicher Intelligenz, natürlich mal noch eine ganz andere Kategorie. Ne?
Mhm.
Da kann man halt noch viel, viel, viel mehr machen. Ne? Und das sind halt einfach so Sachen, wie man wirklich mit kleinen Mitteln, wie du als Kleinstunternehmen, als Startup halt schon auf hoher Ebene mit konkurrieren kannst. Ne? Ich gucke irgendwie mal auf so Unternehmen, die haben 20.000 Mitarbeiter und ich frage mich immer, was machen die mit den ganzen Leuten? 20.000, da kannst du ein Land mit einnehmen, jetzt mal ernsthaft. Ne? Mhm. Was machst du mit 20.000 Leuten? Und davon sitzen dann halt tatsächlich immer noch sehr viele in Buchhaltung und so etwas alles. Ich bin felsenfest davon überzeugt und das ist auch so das neue oder das nächste Startup, an dem ich dran arbeite, ist, wir werden eine komplett andere Warenwirtschaftskette sehen, als es momentan der Fall ist. Ne? Wir haben die letzten 50 Jahre extremst auf China uns fokussiert. Mhm. China ist die Fabrik der Welt. Über 80% aller Spielwaren weltweit werden noch immer in China hergestellt. Das wird sich rapide ändern. Ne? Das ist halt wirklich nur möglich durch Automatisierung, durch Robotik, durch künstliche Intelligenz. Und da kann man halt wirklich interessante Ansätze schaffen zu ja, lokaler Warenwirtschaftsketten, die automatisiert sind, natürlich auch mit nachhaltig im Zuge der Kreislaufwirtschaft agieren. Also das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also Automatisierung ist sehr, sehr notwendig. Die 4 Stunden Arbeitswoche, das ist es. Und ja, weil Lead, das bleibe ich jetzt ganz zum Schluss aufgenommen und das ist so der Rebell in mir. Und ich weiß, du bist Hip-Hop-Fan. Das ist jetzt nicht zwingend so die Hip-Hop-Branche, sondern irgendwie so ein bisschen Hybrid, ich glaube, das Original ist von The Clash, Guns of Brixton und ich mag die Version von Jimmy Cliff. Ne? Das ist halt so ein bisschen, das ist so die Frage, wie möchtest du, when they knock on your door, how do you want to go? With your hats above your head or waiting in death row? Ne? Was willst du machen? Ne? Du hast irgendwie, das ist dein Leben, entscheide dich, wie willst du ihm begegnen? Ne? Das ist so, hör auf Angst zu haben, geh irgendwie dahin. Irgendwie jetzt Jesus ist auch für was eingetreten. Ne? Und dann muss dafür auch bezahlen, so ungefähr. Ne? Irgendwie die Leute, die den Mund aufmachen, die leben im seltensten Fall die sichersten Leben.
Mhm. Absolut. Cool. Aber schön, dass du den Mund hier aufgemacht hast im Podcast. Und müssen wir hier so ein, wo war das, in welcher Sendung?
Phrasenschwein. Ja, gut. Schön, nur der HSV.
Yes, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke auch, Thorsten. Hat super Spaß gemacht.
Ja, bis bald. Ciao, ciao.
Ade.
Mic drop, das war der Real Talk mit Malte. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch jede Menge spannende Impulse aus dem Real Talk herausziehen. Wenn ihr in Kontakt treten möchtet oder das Buch lesen möchtet von Malte, Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie meine Tochter aus dem Labyrinth. Das Mitmachmuseum in Berlin kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, nächsten Freitag wieder einzuschalten, sagt man das so, reinzuhören, was auch immer. Denn dann heißt es wieder Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du deinen Freunden, deiner Freundin, Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören. Und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.